Ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und das Buch Nehemia aufzuschlagen, und zwar in Kapitel 1. Wir gehen unserer Betrachtung fort von Esra nun zu Nehemia kommend. Und wichtig zu verstehen ist, dass die Geschichte von Esra ist ursprünglich mit Nehemia in zwei Berichte, die ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind, ungefähr eine Zeit von 30 Jahren dazwischen. Es geht erstmal darum, dass das Volk zurückgekehrt ist und dass der Tempel gebaut wird und die Stadt wieder aufgebaut wird und vor allem, dass in Nehemia nun die Stadtwälle wieder auferbaut werden und dass auch ein Ausblick stattfindet auf den kommenden Tag des Herrn, der immer noch in einer weiten Ferne liegt, vergleichsweise, oder, ja. Sie waren im Exil, sie waren in Unterdrückung, in den babylonischen und persischen Reichen, und nun hat der Herr sie wieder in ihrem Land eingesetzt, damit einmal der Mann Josef dort hervorkommen möge und seine Frau Maria, von denen dann der Herr selber zu seinem Volk kommen sollte. So lasst uns nun das erste Kapitel des Buches Nehemia betrachten und es dann gemeinsam lesen und es dann betrachten. Nehemia Kapitel 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan, in der Königsburg, war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes hören und lass deine Augen offen sein, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und die, mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsprechungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Das ist die Lesung des Wortes, die Lesung des heiligen, unfehlbaren und vollkommenen Wortes Gottes. Lass uns beten. Gott im Himmel, wir bitten dich, dass du uns, wie wir heute diese altertümliche Geschichte deiner Gnade lesen, dass du uns doch Verständnis schenkst und Herzen, die diesem Eifer der Heiligen damals entsprechen mögen, die auch ein Modell sind für uns als Christen, dass wir auch eifrig sein, dir zu dienen, dass wir danach eifern, dein Volk blühen zu sehen, ein Volk, dass wir danach trachten, dass du verherrlicht und angebeten wirst, dass wir unter deinem Wort sitzen mögen heute und dass wir seine Lehre mit Freude empfangen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind nun 12 Jahre in die Zukunft gegangen. Am Ende von Kapitel 10 in Esra waren wir im Jahr 485 und nun eine Woche später sind wir 13 Jahre in der Zukunft. 445. Es war 58, jetzt ist es 45, so rum. wir sind im Dorf, im dritten Monat, im Monat Kislev. Das ist ungefähr der Monat, der Monat, in dem damals das stattgefunden hat, war übertragen der November oder Dezember. Passt das nicht? Wir sind ja jetzt Ende November. Es geht hier um den König von Persien. Es ist also ein sehr gut datierbares Ereignis. Und wir können durch die Annalen der Könige das sehr deutlich sehen, wann Nehemia das geschrieben hat und wann das passiert ist. Was wir in unseren Bibeln haben, ist so eine Art Tagebuch. Der Nehemia war ein offizieller Gouverneur quasi oder auch ein General, eine Art General. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Das hier auf jeden Fall ist eine persönliche Abschrift, Niederschrift. Und wir haben Nehemia, das sind die Worte Nehemias des Sohnes Hachalias. Er hat es ganz besonders für sich aufgeschrieben, mit seiner eigenen Hand. In Vers 11 lesen wir, dass Nehemia auch der Mundschenk des Königs war. Er war ein Offizier im Hof des Königs. Er hatte politische Macht und hatte auch Einfluss. Und im Besonderen wird uns auch gesagt in den Versen, dass er in Susa war, die Hauptstadt. Wenn ihr irgendwas über das Persische Reich wisst, dann wisst ihr, dass wenn die Könige, als sie die Babyloner überwältigt hatten, haben sie viele ihrer Städte eingenommen und auch ihre Paläste. Vielleicht denkt ihr, was ist hier jetzt, wie ist Susa die Hauptstadt geworden? Aber was wir verstehen, ist es eine Art, es ist ein Palast. Und es ist eher eine Art Winterresidenz, wo sie sich zurückziehen. Eine Art Sinn, wenn du jetzt auf Google Maps guckst, dann könnt ihr auch gucken, wo das ist. Es ist ungefähr 285 oder etwa 352 Kilometer östlich von Babylon und am westlichen Ende von Iran. Etwa 240 Kilometer östlich vom Tigris-Fluss. Und im historischen Bericht können wir zusammenfügen, dass er in einem großen Palast ist. Das ist kein kleiner Ort. Es ist so groß, dass er 10 Hektar bedeckt. Das ist groß. Hektar. Der Thronraum selbst hatte 70 Säulen. Das war der Raum, wo der König sich mit seinem Hof versammelte. Das sah eher aus wie ein großer Wald von Indoor-Bäumen. Das ist die Größe, es ist bedeutsam. Es ist so bedeutsam, dass es auch verschiedene Erwähnungen in der ganzen Schrift gibt. Einmal im Buch Daniel und 19 Mal im Buch Esra. Es ist ein bedeutsamer Platz und es setzt den Kontext auch für Nehemias Dienst und Arbeit, auch das ganze Buch. Denn es bringt einem in den Kontext, von wem er ist, inmitten des persischen Königreichs. Und das wirft auch ein Licht auf sein Herz, das er für Gott hatte. Zumindest in dem Moment. In diesem zumindest im Moment noch andauernden Exil. Aber was ich heute auch heute Abend mit euch betrachten will, heute ist es keine normal angeordnete Predigt. Bitte verzeiht das auch. Zum Ersten möchte ich betrachten Nehemia, den Mann Nehemia. Das Zweite, die Taktik oder Vorgehensweise seines Gebetslebens. Da haben wir auch einige Unterpunkte. Wir haben also viel Struktur heute. Es ist nur eine etwas durcheinandergehende Organisation. Erstmal Nehemia 1 bis 4 und dann Vers 7. Und dann haben wir noch das Gebetsleben, Verse 5 bis 7. Und wenn wir in Vers 1 sind, da lesen wir, das ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Nehemia sagt uns, wer er ist. Er ist der Sohn von Hachalia. Aber wir wissen nicht, wer Hachalia ist. Wenn wir ihn hier im Text treffen, wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen eigentlich nichts über, wir wissen nichts über seinen Punkt des Jahres, wir wissen nichts über ihn. Außer, dass er existiert hat und um des Abstammung willen niedergeschrieben ist. Er ist quasi ein Niemand. Und dem Herrn ist gefallen, ihn zu nutzen. Aber wir wissen zumindest im Kontext, dass er ein wichtiger Mann ist. Es sind einige Dinge, die ihm die oberen öffnenden Verse sagen. Er ist ein Mann in einer hohen Position, der viel Einfluss. Vers 11 sagt uns, er ist der Mundschenk des Königs, also Nehemia. Das ist keine unbedeutsame Rolle im persischen Königreich. Das ist einer der meistvertrautesten Offiziere des Königs. Wisst ihr, was ein Mundschenk tut? Er ist nicht nur der Typ, der jetzt einfach den Kelch reicht, sondern er ist quasi in der Verteidigungslinie. Er ist ein vertrauter Mann des Königs, der den Wein probiert und seine eigene Gesundheit aufs Spiel setzt, um des Königs willen. Er probiert den Kelch, ob irgendeine Bitterkeit zu schmecken ist, die auf Gift hinweist. Denn es war üblich, dass man, es war sehr häufig, dass Könige durch vergifteten Wein umgebracht wurden. Auch im persischen Königreich gegen das Ende seines Existenz waren verschiedene Mördereien, wo vergiftet wurden. Und einmal hat der König auch selbst diesen Giftkelch getrunken. Und deswegen ist der Mundschenk eine wichtige Rolle. Und das ist die Rolle von Nehemia. Ja, dann hat er viel Einfluss. Okay, das ist in Ordnung, sagt ihr vielleicht. Ich sehe es ja, das ist okay. Aber Nehemia ist... Er ist aber ein Ausländer. Er ist ein Teil eines eroberten Volkes. Er ist nicht einmal babylonisch. Er ist jüdisch. Er ist ein Teil der Menschen, die Nebukadnezar erobert hatte. Er ist ein Gefangener. Und wir sehen, er war ein treuer Gefangener. Er wäre nicht in dieser Vertrauensposition, wenn er nicht komplett vertrauenswürdig wäre. Er war in einer Rolle von absolutem Vertrauen. Und das zeigt uns, dass Nehemia ein Mann ist, dem man vertrauen konnte, auf den man sich verlassen konnte. Er ist völlig zuverlässig gewesen und der König glaubte das. Eine andere Sache, die ihr verstehen solltet, er war ein Vertrauter des Königs. Denn der Mundschenk zu sein, war eine wichtige Sache und wir sehen hier, wie er auch als ein Teil der Mitreisen des Königs mitzureisen. Er ist von Babylon nach Susa gereist in diese Winterresidenz. Er ist mit dem König Artaxerxes. Er hat einen Zugang, den die meisten Menschen nicht hatten. Wer von euch hat jemals den Präsidenten der Vereinigten Staaten getroffen? Ich wäre nicht schockiert, wenn es zumindest einer sagen könnte. Aber ich habe es nicht. Oder einen Kanzler von Deutschland oder einen Präsidenten von Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Menschen sind nicht leicht zu erreichen. Und der Zugang zu ihnen ist kontrolliert, denn jeder wollt etwas von ihnen. Jeder wollt, will Zugang zu ihnen. Denn wenn wir Zugang haben zu dem König, haben wir vielleicht auch eine Möglichkeit zur Einflussnahme, um unsere eigene Agenda und die Agenda durchzusetzen, die wir durchgesetzt haben wollen. Und so hatte Nehemia hier Zugang. Um eine Analogie euch zu geben, ich weiß nicht, ob jemand da folgen kann, aber im britischen Gericht gab es einen Dienst, ich denke, das gibt es immer noch, vielleicht, das kann ich jetzt schwer übersetzen, also im englischen Groom of the Stool, das war der Mann, der dem Monarchen beisteht als seine, als eine Verteidigung. Da, wo niemand sonst war, ich kann es leider nicht wiedergeben, aber dieser Amtsträger hatte Zugang zum König. Und das war der, der den König eingekleidet hat. Eine ganz andere Handlung heute, aber oder zur Königin. Aber sie sind Vertraute, denn sie kleiden den Monarchen ein. Jeder möchte dieses Amt haben. Denn Zugang zum König zu haben, heißt, dass man Zugang zur Macht hat. Und deswegen wollte jeder auch so eine Rolle haben. Und in dieser Rolle ist Nehemia hier. Er ist nicht der Ankleider, aber er ist der Mundschenk des Königs. Er hält das Leben des Königs in seiner Hand. Das kann man quasi so sagen. Er ist ein untergebener Diener, ein Vertrauter des Königs. Und er hatte eine ehrenvolle Position. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und er ist in Susa, und es gibt noch mehr. Er ist jemand, der während er in Susa ist und dem König dient. Und ihm ist immer noch viel Freiheit gewährt. Er ist eine eroberte Person, ein Gefangener. Ja, aber er ist sogar, ihm ist gestattet, Besucher zu empfangen. Und nicht nur irgendwelche Besucher, sondern auch in Susa selbst, im großen Palast der Zitadelle. Er empfängt eine Gruppe von Menschen, ein Mann von Hanani, also ein Mann Hanani, und den er einen seiner Brüder nennt, der von Juda kam, vielleicht mit einem Gefolgschaft seiner selbst, ein ganzer Konvoi von dem Volk Gottes. Und so haben wir schon gesehen als den Gefangenen, und jetzt sehen wir Nehemia als den hingegebenen Juden. Wenn du das liest, was wir lesen, ist, dass Hanani, einer seiner Brüder, kam, mit einigen Männern von Juda, wird die Frage gestellt, war Hanani jetzt sein Blutsbruder, also biologischer Bruder? Vielleicht. Ich denke, das ist möglich, denn Nehemia ist ganz besonders, er nennt ihn ganz besonders ihn Bruder. Er hätte ihn auch Bruder in jüdischen Sinn gemeint haben, so wie wir uns hier auch Brüder nennen in der Gemeinde. Aber er nennt nicht die anderen Männer seine Brüder. Und ich denke, das ist eine der Situationen, wo wir einer seiner Brüder kam mit verschiedenen Männern. Das sind nicht nur Männer vom Stamm Juda. Ich denke, das wären Männer, die in Juda leben, sondern das sind Männer, die aus dem Exil zurückgekehrt kamen. Und deswegen haben sie diesen Bericht. Sie sind Augenzeugen. Sie suchen auch Hilfe. Und vielleicht suchen sie auch jemanden, der jemanden kennt, der am Hof ist, Hanani, dem Bruder von Nehemia. Und der Bibeltext sagt uns im Besonderen in Vers 2, dass er sie gefragt hatte, die Entkommenen. Eine seltsame Sprache. Es sieht aus, als wäre er nicht ruhig in Babylon. Er sieht sich selbst als einen Eroberten. Vielleicht immer noch einer der Gefangenen, selbst wenn seine Ketten quasi in Gold sind. Aber er wollte wissen über die Juden, die entkommen waren, die nun wieder Ei aufbauen, die überlebt hatten, die das Exil überlebt hatten. Wieder eine starke Ausdrucksweise. Er ist interessiert daran, er ist daran beteiligt. In seinem eigenen Berichten zufolge ist es nicht nötig. Was kann denn Jerusalem tun, um ihn reicher zu machen? Außer, dass er jetzt halt Zugang zum wahren Gott des Himmels hat. Denn er ist in Susa. Eine der reichsten und luxuriösesten Paläste in einem der mächtigsten Königreiche der Welt. Einer der historisch mächtigsten Könige der Welt, dem er gedient hat. Und er fragt diese Frage hier für den Bericht, denn sein Herz war seinem Gott zugeneigt. Das ist hier leicht aus der Schrift zu entnehmen. Und ich denke, du siehst es, dass es wahr ist seiner Reaktion auf diesen einfachen Bericht. Die Gefangenen, die übrig gebliebenen, die in der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Das sind schwere Neuigkeiten. Und was dann dem folgt, in Vers 4, das Weinen, das Klagen, das Fasten und das Beten. Er war ein hingegebener Jude, sein Herz war Gott zugewandt. Warum betone ich das? Ich möchte euch einen Rahmen geben für das, was das umrahmt, wie ihr handelt. Auch die Struktur eines gottergebenen Mannes. Wenn ihr auch das Zeugnis der alten Kirche betrachtet, die Heiligen, die setzen keine Armeen auf. Auch Jesus selbst verurteilt die Handlung von Peter, als er das Schwert zieht. Und heilt dann das Ohr des Gefangenen. Ist das jetzt feige? Nein, das, was Nehemia hier zeigt, ist ein gottergebener Mann. Aber ich möchte euch jetzt nicht ermutigen, ein gottergebener Jude zu sein, aber dass es ist eine gottergebene Sache, ein ergebener Christ zu sein in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein, sondern auch zu beten für die Herrschaft und zu handeln als ein Bewohner beider Königreiche. Und eines dieser Königreiche ist für immer. Das ist ein Vorbild. Christen sind nicht getrennt von der Welt, sondern sie sind erbaut und ausgerüstet durch ihren Glauben in dieser Welt. Die Verse 5 bis 11 finden wir den Ablauf seines Gebetslebens. Diese Neuigkeiten, die Nehemia erreichten, hatten einen Einfluss auf ihn. Er setzte sich hin, sobald er es hörte, und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und das brachte ihn auf seine Füße. Aber nicht nur das, sondern über diese Trauer hinaus hat er auch noch gefastet und gebetet. Und er hat nicht nur allgemein gebetet, sondern er hat mit dem fortgefahren. In Vers 6 lesen wir Tag und Nacht für das Volk. Das ist ein Muster. Und das, was ich sage, er sitzt nicht nur und weint. Ja, das ist natürlich eindrücklich von göttlicher Emotion, von Gott. Aber er beginnt auch ein Fasten und Beten, und zwar ein andauerndes, weil Gebet seine erste Handlung war. Jetzt sagt er, Moment. Er macht noch andere Dinge, aber sie sind aber alle unter dem Gebet, das konstant bleibt. Seht ihr das? Eine konstante und fortgesetzte Sache. Ein hingegebenes Gebet. Ich denke, du kannst verstehen, dass die vorigen Aussagen, die sein Gebet vorangehen, dass die sein Gebet beflammen und befeuern. Und dass er dann auch dadurch Motivation bekommt. Aber es sieht eher so aus, Pastor, dass er einfach nur betet und dann fährt er halt fort mit dem Leben. Aber wir wissen hier, dass dieses erste Kapitel auf dem Berg von Kislev passiert. Und es ist November, Dezember, ja? Wo sind wir jetzt im hebräischen Kapitel? Aber auch Kapitel 2 hat einen Zeitstempel. Es ist im Monat Nisan. Wisst ihr, wann das ist? Monat Nisan? Das ist zwischen März und April. Das ist eine richtig lange Zeit. Und für euch und mich, Leser der Bibel, sagt Nehemia, diese Zeit des Gebets, diese Zeit mit persistentem, anhaltendem, hingegebenen und fortlaufendem Gebet. Sein Gebet war konstant. Er wartete auf Gott. Er fastete, er suchte den Willen Gottes, der mit seinem Willen in Linie kommen sollte. Beziehungsweise, dass sein Wille mit dem Willen Gottes zusammentreffen möge oder in Linie kommen würde. Und er betete morgens und abends. Er hat täglich gebetet. Er ist im Besonderen, hat er gebetet für eine Sache. Das war eine Taktik. Er rief zu Gott, um eine Tür geöffnet zu finden, sodass der handelnde Mann, Nehemia wiederum, weitergehen konnte. Das ist etwas, was du im Buch Nehemia kriegst. Er ist da engagiert und dynamisch und ein Führer. Im Buch Nehemia finden wir das so. Aber zuerst einmal Gebet. Lob. Manchmal denken Leute an Probleme, Menschen, die auch von ihren Problemen niedergestreckt werden. Und dann haben wir das Zeugnis von einem Christen, alles ist schlecht. Wie geht es dir, sagt man dann. Und ich sag nur, vielleicht sagen sie nicht mal, oh, es geht einfach nur schlecht. Ein furchtbarer Bericht und was immer man sagt. Füll die Lücke mal aus. Und dann denkst du vielleicht, ich bin hilflos. Und du findest dich selbst ohne ein Gefühl. Und das Letzte, was ich tun, ist beten, aber das Letzte, was ich tun kann, ist halt beten. Ich habe das auch so gedacht. Aber das ist nicht so, wie Nehemia das hier sieht. Das Gebet ist nicht das Letzte, was wir tun können. Es ist die Strategie des Königreichs Gottes für Hilfe. Er beginnt zu beten und er beginnt die Macht des Himmels anzugreifen, zu belagern. Er fragt den einen, der nicht nur Berge bewegen kann, sondern steinerne Herzen, um Türen zu öffnen für sein Volk. Zu tun, was keiner sonst tun kann. Einen heidnischen König, der heidnische Götter anbetete und Sünder war. Herr, mach ihn. Lass mich damit Erfolg haben für dein Volk. Und Nehemia wusste das Zeugnis von Esra, wo das ja schon geklappt hatte. Und so betet er. In den Versen 5 bis 11 haben wir eine einzelne Aufnahme von Gebet, eine einzelne Wiedergabe von Gebet. Aber ich denke auch, dass es zumindest sicher ist zu vermuten, dass es eine zusammenfassende Wiedergabe seines täglichen Gebetslebens vor Gott ist, das über diese Monate hinweg stattgefunden hat. Und vielleicht, wenn wir in Vers 11 auch sehen, wo er im Besonderen betet, und gib deinem Knecht doch heute Gelingen. Vielleicht ist das so ein Bericht für sein Gebet, das er täglich vor Gott brachte. Lass doch heute den Tag sein. Lass heute der Tag sein, wo die Tür aufgeht. Für Monate betete er das. Herr, lass heute diesen Tag sein, wo ich Erfolg habe vor dem König. Ich möchte noch ein paar Unterpunkte hier wahrnehmen, aufzeigen. Und die besonderen Strukturen aufzeigen, wie er betet. Denn hier ist eine Taktik. Da ist eine argumentative Struktur in dem Gebet. Es ist logisch und es ist vor dem Thron Gottes. Dass eine Tür geöffnet wird, um dem Volk Gottes Gutes zu tun, dass Gott auch verherrlicht werden möge. In Vers 5 sehen wir die Anrufung. Die Anrufung des Gebetes. In unserem gemeinsamen Gottesdienst haben wir ja auch den Aufruf zur Anbetung, da haben wir auch dieses Anrufungsgebet, aber das ist nicht nur ein Anrufungsgebet, sondern es ist nur der erste Teil hier. In Vers 5, wir lesen, ich sprach, ach Herr, du Gott, o Jahwe steht hier, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebetender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels. Das ist der Beginn seines Gebets, das ist Anrufung. Und das ist der besondere Name Gottes. Er fängt sein Gebet an, auf der Grundlage der Existenz Gottes, der Herr, Jahwe, der Gott, der Versprechen macht und der sie hält. Das ist der besondere Gott des Volkes Israels, der Gott, der in sich selbst existiert und selbst genügsam ist. Ich bin, der ich bin, der Gott, der Geschichte hat mit dem Volk Gottes, der auch beginnt und der im Besonderen, hier fängt nun Nehemia ganz strategisch an. O Herr, mein Gott, im Besonderen der Gott, der geschworen hat zu folgen wie mir, dem Volk Israel angehören. Du. Er spricht den Namen Gottes aus. Und das ist der Lieblingstitel des Exilvolkes, der Gott des Himmels. Du denkst das vielleicht, oh, Herr, Gott des Himmels. Und du denkst vielleicht, das ist so eine Wegwerfformulierung. Aber das ist der Begriff, der im Besonderen der altertümlichen Welt angehört. Denn die altertümlichen Völker haben gedacht, dass die Götter immer nur auf ihr eigenes Volk, auf ihr eigenes Land beschränkt waren. Denn es gab im Land der Ägypter zum Beispiel Gottheiten. Dann gab es viele Götzen auch in kleinen Dörfern. Sie hatten lokale Gebiete, auch in den Ephesern, wo wir im Neuen Testament lesen. Es waren sehr spezifische Gottheiten, aber der Gott des Himmels, das ist was anderes, was völlig anderes. Das ist nicht nur der Gott Israels, das ist der Gott, der über alle Dinge herrscht, auch über den Himmel und alles, was darüber hängt. Das ist das, was die Israeliten im Exil auch gesehen haben. Das ist der Volk nicht nur in Israel, im verheißenen Land, sondern auch hier auf der fremden Erde, in der Fremde, wo ich im Exil bin. Zeig mir deine Macht hier. Das ist eine besondere Anrufung hier. Denn er ruft Gott als den an, der er ist. Aber er sagt nur mehr als das, nur den Namen Gottes auszusprechen. Sondern er beginnt damit, die Art Eigenschaften Gottes zu beten. Der große und furchtgebietende Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt. Er ringt um Gottes, oder er betet, bringt Gottes Bundesverheißung vor. Er hat gesagt, Gott, du hast versprochen und hast dich selbst in einen Blutbund mit uns begeben. Er bringt hier, er ruft Gott an auf der Grundlage seines rechtlichen Bundes mit Israel an. Und dann benutzt er das Gnadenwort des Alten Testaments, Hesed, die standfeste Liebe. Das Alte Testament hat auch andere Wege, um die Gnade Gottes. Wir übersetzen es manchmal auch mit Gnade oder Geduld, aber eigentlich ist es im Hebräischen eine lange Nase. Gott hat eine lange Nase. Wäre das hebräische Literalbedeutung. Das erinnert vielleicht an Pinocchio. Aber die Nase ist im Hebräischen so ein Sitz für die Emotionen. Und es heißt dann manchmal auch, dass Gott zum Beispiel, wenn er zornig ist, dass dann aus seiner Nase Rauch strömt. Es klingt erstmal lustig, aber es ist hier ein Bild, dieses Wort Hesed. Ist ein Bild für seine Liebe, seine standhafte Liebe, die auch für sein Volk, das nicht wirklich liebenswert ist. Und so ruft Nehemia hier Gott auf seinen Charakter hin an und betet diese Eigenschaften Gottes zu ihm zurück. Das ist die erste Taktik, die Nehemia im Gebet hier anwendet, diese Anrufung Gottes. Und das ist die Grundlage, auf der er beginnt vor dem Angesicht Gottes und bittet Gott nun, ihn anzuhören. Und er sagt, Gott, du bist Gott, weil du gesagt hast, dass du Gott bist. Und dass du gesagt hast, dass du uns hören wirst, weil du unser Gott bist. Das ist die Grundlage. Achte mal darauf, wo er nicht anfängt. Er sagt nicht, wir sind dein Augapfel, wir sind das wertvolle Volk Gottes. Er benutzt diese Sprache nicht. Es geht um Gott. Es geht um Gott selbst und seine selbstexistente Herrlichkeit. Er ist die Grundlage, für das Gott auch sein Volk hören sollte. Gott selbst ist der Grund dafür. Es gibt eine englische... Er hat Gott quasi direkt gepackt an der entscheidenden Stelle, kann man sagen. Ich kann jetzt das englische Wort nicht genau wiedergeben. Er bringt als nächstes die persönliche Schuld vor Gott, eine Bekenntnis, ein Sündenbekenntnis. Er sagt nicht nur, lass dein Ohr offen sein und deine Augen, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, sondern er bekennt auch die Sünden des Volkes Israels. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Es ist die gemeinsame Sünde der Kinder Israels. Das tun wir auch jeden Sonntagmorgen, wenn wir gemeinsam das Sündenbekenntnis aufsagen. Also nicht das gemeinsame Glaubensbekenntnis, sondern ein gemeinsames Sündenbekenntnis. Das ist auch in euren Flyern drin, in den Abläufen, Gottesdienstabläufen. Er sagt quasi, das Volk Gottes, von dem er ein Teil ist, er glaubt, dass es, weil Gott heilig ist, sieht er auch, dass Gott Sünde verurteilt und dass Sünde eine Person von Gott trennt. Und es trennt auch Gottes Volk von seinem Gott. Und deswegen muss Sünde angegangen werden. Und so bekennt er sie. Er bringt es vor Gott. Er nimmt sie in Anspruch, als wäre er selber mit dran schuldig. Weil es ist sein Volk, das Volk Israel. Wir haben gegen dich gesündigt. Wir haben gegen dich gesündigt. Und dann ist noch dieses persönliche Bekenntnis. Das ist Nehemia, der Sohn von Hachalia. Wir wissen nicht, wer Hachalia ist, aber wir wissen, was Nehemia sagt. Auch ich und mein Vater haben gesündigt. Wir haben erst letzte Woche studiert, welche Sünde sie sich gesündigt. Wir haben letzte Woche erst eine dieser Sünden betrachtet, nämlich die Heirat mit Ungläubigen. Vielleicht hat er sich zumindest ein Stück weit auch in diese Sünde mit drunter gestellt. Was macht Nehemia hier? Er glaubt an die biblische Wahrheit, dass die Sünde Menschen von ihrem Gott trennt. Das ist ein Problem. Es ist ein Abstand, der entsteht. Nicht Gott bewegt sich, sondern wir bewegen uns weg von ihm. Und das Bekenntnis ist ein Zurücklaufen zu Gott, vor einem heiligen und gerechten Gott. Ihre Sünden müssen angegangen werden. Er legt es vor Gott und in Vers 7 sagt er, wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Über was redet er hier? Nun, die Gesetze haben wir die heute Morgen nicht gelesen im Gebet, die 10 Gebote Gottes. Die sind sehr klar, die 10 Worte des Alten Testaments. Aber dann gibt es noch die ganzen Rechtsbestimmungen, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen. Sowohl die Zeremonialgesetze und auch die Zivilgesetze für das Volk Israel. Was er sagt, wir haben die 10 Sachen gebrochen, wie wir dich und unseren Nächsten lieben sollen, das haben wir gebrochen. Wir haben aber auch die zeremoniellen Gesetze gebrochen und wir haben sogar die regulären Zivilgesetze gebrochen, die um des Friedens des Volkes Gottes gegeben worden waren. So waren wir verwerflich vor dir. Warum macht er das? Freunde, es ist deswegen, weil er weiß, er hat einen Gott, der nicht nur heilig und gerecht ist, sondern der auch gnädig ist, barmherzig, standhaft in seiner Liebe, gnadenvoll. Bekenntnis, die zweite Gebetstaktik, auch in Vers 8 bis 10, das Promissory in Englisch, im Deutschen würde ich jetzt mal sagen Zusage, ein zusagendes, er spricht die Zusagen Gottes zurück zu ihm, er bittet um sie. Wieder, er nimmt Gottes bei seinem Wort und packt Gott quasi an dieser Stelle. Er sagt zu Gott im Gebet, es geht um dich, es geht um das, was du gesagt hast. Denn wenn du das, was gesagt hast, wahr ist, dann muss das immer noch wahr sein. Und was sagt er? Er zitiert mehrere Passagen aus dem 5. Buch Mose. Er sagt, wenn ihr treulos handelt, will ich euch unter die Völker zerstreuen, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Kannst du den Kontext, die Kontinuität sehen im Kontext hier? Das Volk Gottes, das wieder zurück ist, wo Gott seinen Namen wohnen ließ. Er hat sogar den Tempel wieder geschenkt. Was macht Nehemia, Vers 8 bis 10? Er sagt, Gott, du hast diese Dinge alle versprochen und getan. Vergiss dein Wort nicht. Bitte halte deine Versprechen. Denn wenn du ein guter Gott bist, dann wirst du diese Dinge tun. Und du sagst, das klingt wie ein Richter. Ja, das tut es. Das klingt so. Das ist rechtlich. Er stellt Gott gegen die Wand. und drängt ihn an die Wand. Denn Gottes Wort ist gut und das ist herrlich. Das ist ein gutes Gebet. Das ist das Gebet, was ich und du tun sollten. Denn wenn wir so ein Gebet sprechen, dann wissen wir, dass wir erfolgreich sein werden. Denn Gott ist kein Lügner, denn sein Charakter ist vollkommen vertrauenswürdig und er hält seine Versprechen. Bete die Verheißungen Gottes zurück zu ihm. Er sagt, du wirst unser Gott und der Gott unserer Kinder sein, bis eine 1000 Generationen hinweg. Dann mach es auch. Das ist ein gutes Gebet. Das ist ein gutes Gebet, Christen. Ein zusagendes Gebet, wo man die Gebete und Verheißungen Gottes, die Versprechen und Verheißungen Gottes ihm zurück betet und ringt im Gebet darum. Und in Vers 11 haben wir die Anfrage, Anliegen. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Das ist dieses neue Anliegen. Er möchte nicht nur, dass er ihn hört, sondern er möchte im Besonderen hier er bringt ein besonderes Anliegen vor. Wer ist dieser Mann? Das ist der König. Denn er ist ja der Mundschenk des Königs. Also es geht hier um Artaxerxes. Denk nochmal dran. Ich habe gesagt, das ist sein... das erste Gebet... Es ist die Taktik, wie er im Gebet sich fortbewegt hat. Er hat ein Ziel im Gebet. Er möchte, dass Gott eine Tür öffnet. Und zwar beim König. Und wie wird das geschehen? Durch Gebet. Und nochmal, lasst uns zurückbringen zu dem unmittelbaren Kontext. Der Mann, der auf seinen Knien liegt, fastend, der immer noch seinen Dienst als Mundschenk hat, der seinen Mut nicht verlor auf dieser täglichen Basis, sondern der ein reguläres Gebetsleben führte, morgens und abends gebetet. Er hatte jeden Tag stille Zeit oder Andacht. Das war für ihn das, was er jeden Tag dran gehofft hat. Und als er auf seinen Knien war, gib mir Erfolg heute. Schenk mir Gnade vor diesem Mann. Heute. Heute, ganz besonders heute. Und der Monat von Kisla und bis zu Nissan und diese Monate vergingen, bis der Herr sein Gebet erhört hat. Warum sage ich das? Die Strategie eines anhaltenden Gebetes um der Ehre Gottes willen und der Segnung des Volkes Gottes. Hast du ein tägliches Gebet? Denkst du jeweils über die Sache nach, wie du betest, oder geht's einfach, springt's von der Wand zurück? Halt von der Wand ab. Wunderst du dich manchmal, ob deine Gebete genug sind? Oder fragst du dich, ob du richtig gebetet hast, ob du die richtigen Worte genutzt hast, ob du lang genug gebetet hast? Oder manchmal betest du einfach und zwei Tage gehen weg oder zwei Stunden oder zwei Minuten und es gibt keine Antwort und du gehst einfach weiter und denkst, ach, ich weiß nicht, es war vielleicht keine gute Sache, für die ich gebetet habe, ich gehe einfach weiter. Und manchmal sind deine Gebete nicht gut und du hast nicht das Richtige gebetet und nicht für den Willen Gottes. Und dann solltest du es auch nicht weitermachen. Aber hast du jemals in dieser Weise, wie hier gezeigt, durchgehalten für einige Monate? Dasselbe Gebet, dasselbe Anliegen vor Gott? Lord, hör mein Gebet heute. Erhöre mich heute. Eltern haben es, das denke ich schon. Nicht nur Kinder. Es gibt noch andere Anliegen. Dass die Einsetzung seiner Gemeinde, das Wachsen seiner Gemeinde, die Nützlichkeit deines Lebens für seine Ehre. Machen wir das heute? Die Türen waren nicht offen, gestern, zwei Monate vorher. Aber mach es heute. Lasst mich euch ermutigen, in dem Nehemia nicht nur einen alten Führer zu sehen von Israel, sondern einen, der es wert ist, auch heute noch nachgeahmt zu werden. Und lass mich ermutigen, in deinem Gebetslieben auch taktisch vorzugehen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit und für das Erzählen dieser Wahrheit deines Wortes. Und Vater, wie du gut bist, wie Herr du in dir selbst der Standard von Gut und Gerechtigkeit bist und Heiligkeit. O Herr, dass wir, wenn wir zu dir kommen, dann haben wir alles Recht in der Welt, dein Sein dir zurückzubeten und alle deine Verheißungen dir zurückzubeten, dass wir die wunderbaren Folgen daraus empfangen mögen. O Herr, wir sind dein Volk und du bist unser Gott. Und Herr, du hast verheißen, uns in diesem Leben zu bewahren. Du hast sogar gesagt, dein Sohn hat sogar uns gesagt, wir sollen beten, dass du uns vom Bösen erlöst. Dass du uns nicht erlauben mögest, in Versuchung zu fallen. So bitten wir durch dein Wort heute. Würdest du das tun? Würdest du uns erhalten mögest, dass wir auf unseren Füßen stehen? Und dass du auch für uns das tust, dass du heute Abend auch machst, dass du uns Gnade erweist. Und du hilfst, jeden Tag um deiner Ehre willen zu leben. Vater, wir beten all das in Jesu Namen. Amen.